Jesus, von dem wir reden, von dem wir hören. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns mit dem Vater, mit Gott bekannt zu machen. Von ihm, von Jesus, kennen wir viele Zeichen und Wunder und lesen von alledem in den verschiedenen Berichten. Viele Gleichnisreden, die er gehalten hat, die Souveränität Gottes bezeugen. Und wir werden immer wieder versucht, selbst immer wieder versucht, uns für den Beherrscher unseres Lebens zu halten. Ein wahnsinniger Irrtum, auf den uns Jesus immer wieder hinweisen will und uns zurückbringen auf den Boden der Tatsachen. Er lädt uns beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und erinnert uns daran, Glauben bedeutet, göttliche Wahrheiten erkennen und sie in die Praxis umzusetzen. Und wenn wir ehrlich sind mit uns, müssen wir zugeben, dass wir weit davon entfernt sind, in dieser Praxis, die er uns lehrt, zu leben. Wir haben uns in der Bibelstunde nicht umsonst mit den Gleichnissen beschäftigt, weil in diesen Gleichnissen so unendlich viel ist. Man muss darin graben, wirklich, um das herauszubringen, was Jesus meint. Und zwar ist in jedem Gleichnis nur eine, oder in den meisten Gleichnissen, nur ein einziger Hauptgedanke enthalten. Aber um diesen Hauptgedanken rankt sich so vieles, was wert ist zu betrachten. So hören wir von Jesus, aber hören wir ihn wirklich? Geht es uns so, wie wir gelesen haben in dem Text, dass viele anders hörten, als Jesus es wollte? Wir machen uns Gedanken um die Gestaltung unseres Lebens und wir meinen, das Recht dazu haben und die Pflicht sogar, das Beste daraus zu machen aus den Gegebenheiten. Und einiges von dem, was er uns sagt in seinen Gleichnissen, bleibt in unserem Kopf, aber dringt es auch in unser Herz. So das Gleichnis vom Seemann. Ich weiß nicht, ob ihr beachtet habt, dass die, die sich näher damit beschäftigten, erst die Jünger waren. Wie haben wir das zum ersten Mal gelesen und gehört? Es ist klar, wenn man also auf Fels seht, dass da nichts wachsen kann. Und so ein trockener Weg, da kann natürlich auch nichts wachsen. Und wie kann man nur auf solche Gedanken kommen, dort Samen hinzuwerfen? Und später hat man dann gelesen und gehört, also so war es ja noch nicht. Also erst wurde der Samen geworfen und dann später wurde er untergepflügt. Naja, also gut, kann man verstehen. Also auch auf Fels kann man nicht pflügen und das kann alles nichts werden. Ne? Aber verstanden die Menschen überhaupt damals, worum es geht bei diesem Vortrag über die Technik des Sehens? Die Jünger konnten fragen, aber die anderen, die Menschen, die umstanden, konnten nicht fragen. Aber auch die Jünger brauchten die Erläuterung Jesu. Worum geht es denn überhaupt? Es geht um das Wort Gottes. Ach so. Wir kennen die Gleichnisse Jesu alle, die wir hier sitzen, aber mit dem Umsetzen in die Praxis ist das so eine schwierige Sache. Und wenn wir es wirklich schaffen, dann wollen wir uns fragen, wo hat es denn eigentlich bei uns den Kick gegeben? Wo haben wir begriffen, worum es geht? Wir haben eines Tages umdenken gelernt. Und Jesus, der will nun alle seine Hörer erreichen, aber viele wenden sich ab von ihm, weil sie nicht verstehen. Und irgendwann haben wir es dann gelernt. Wodurch? Sollten wir uns fragen. Rousseau war es, der gesagt hat, der Mensch bequemt sich ungern zum Denken. Der Mensch bequemt sich ungern zum Denken. Aber wenn er damit anfängt, hört er nicht mehr auf. Ein tolles Wort. Also, das ist wirklich interessant. Das ist ungefähr, meint er, wie bei einem Motor, der, wenn er mal gestartet ist und wenn er genug Benzin hat und wenn er läuft, dann läuft, dann läuft, dann läuft, so wie der Volkswagen gelaufen ist damals. Läuft und läuft. Und was ist das? Was meint er? Ich glaube, es ist die Fantasie, um die er meint. Wenn wir erst richtig anfangen zu denken und wenn wir dann den Apparat in Gang setzen, dann kommt die Fantasie. Und die Fantasie ist etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, ob ihr fantastisch seid. Ich gehöre zu denen, die also nun vieles, vieles entwickeln können in dieser Fantasie. Das ist eine wunderbare Sache. Ich habe das von meinem Sohn, oder mein Sohn hat es von uns, oder unser Sohn hat es von uns. Er war, glaube ich, so in der vierten Grundschulklasse, 10 Jahre, nicht? 9 Jahre. Da sollten sie einen Aufsatz über eine Buchbesprechung. Also sollten das Buch lesen und dann sollten sie schreiben, was sie darunter verstehen oder beziehungsweise worum es geht und wie sie es aufgenommen haben und wie sie es verstanden haben. Und unser Sohn war also ein sehr lesefauler Mensch. Er hat sich die Bilder angesehen, es ging um ein U-Boot im Ersten Weltkrieg und er hat sich die Bilder angesehen und dann, nachdem er die Bilder gesehen hat, hat er einen wunderbaren Aufsatz geschrieben. Hat kein Wort gelesen von dem Buch, aber der Aufsatz war 2. Warum? Er hatte die Fantasie, die man braucht, um aus den Bildern etwas zu machen. Eine wunderbare Eigenschaft, die die meisten Erwachsenen nachher verlieren. Leider, leider. Als Kinder haben wir viel mehr Fantasie gehabt als heute. Und dann ist erstaunlich zu sehen, dass also viele sehen die gleichen Bilder. Wir hören das immer wieder aus den Polizeiberichten, ein Unfall. Viele sehen das Gleiche, was passiert ist, aber jeder erzählt es anders. Jeder hat was anderes gesehen. Und so ist es natürlich bei den Gleichnissen Jesu auch. Jeder hört was anderes. Bei jedem entstehen Bilder und diese Bilder kann man behalten. Man sieht den Weg, man sieht den felsigen Boden, man sieht die Dornen. Man sieht alles das, wovon er redet, als Bilder vor sich. Und diese Bilder kann man behalten. Ich erinnere Bilder aus meiner allerfrühesten Jugend. Das ist unglaublich. Und so geht es euch sicher auch. Bilder behält man viel, viel besser als Worte. Oder Melodien oder was man hört. Gerüche. Bilder und Gerüche. Das ist das, was man am allerbesten behalten kann. Erstaunlich. Und Jesus lehrt deshalb so gern in Gleichnissen und Bildern. Das regt unsere Fantasie an und so soll es sein. Und als seine Jünger ihn fragen, aber warum tust du das, hat er eine sehr merkwürdige Antwort. Deshalb rede ich in Gleichnissen, sie sehen, aber erkennen nicht. Sie hören, aber verstehen nicht. Das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen ihre Augen. Sie wollen nichts zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Auf das Umkehren wollen wir noch zurückkommen, aber zunächst die Hartherzigkeit. Die Gefahr, Jesus zu überhören oder misszuverstehen, liegt also in unserem Herzen. Das Herz, die Wurzel alles Handelns bei uns Menschen. Und Jesus sagt, es geht um Leben und Tod, aber meinen Rat hören sie nicht. Sie sind herzkrank, würden wir heute sagen. Und ich frage mich natürlich, gehöre ich zu denen, die verschlossene Ohren haben, oder gebe ich mir Mühe zu graben und Jesus zu verstehen? Und was ist es denn, was uns die Ohren verstopft? Oder wo liegt bei den vielen, vielen Menschen, die nicht auf ihn hören können, der Herzfehler? Oder wir können auch so anders fragen, woran stirbt heute der Samen des Wortes Gottes? Da gibt es sicher eine ganze Menge Wachstumshemmer oder vielleicht nicht genug Regen, dass der Same aufgehen kann. Aber ich habe in meinem Leben zwei absolute Killer kennengelernt, von denen ich euch erzählen möchte. Und diese heißen Vernunft und Moral. Als Königsberger, ihr wisst, ich komme daher aus der Stadt Kant, bin ich natürlich von vornherein, also voll vorbelastet von dem, was unser Vater uns schon erzählte, immer wieder von dem moralischen Gesetz in mir und von dem, was Kant lehrt über die Moral und die Vernunft. Und so kommt es, dass wir nicht nur die Kant-Schüler und nicht nur die Königsberger, sondern wir alle mehr oder weniger doch normalerweise nur das für gut und richtig halten, was moralisch, vernünftig und einwandfrei ist. Das ist eigentlich das Maß, das wir anlegen. Aber das Problem oder das Furchtbare ist, dass wir dieses Maß nicht nur an unser Leben anlegen, sondern auch an unseren Glauben. Meint ihr nicht? Ich will es euch erklären. Im Alten Testament entdecken wir einen grausamen, ungerechten Gott, der die Menschen völlig willkürlich behandelt, sich seine Lieblinge auswählt, dass sich ein Volk sucht, er sich ein Volk sucht, und andere Völker und andere Menschen einfach zugrunde richten lässt, der auch die Herzen verhärtet von Leuten, die dann falsch entscheiden, wie den Pharao, der einfach macht, was er will. Und das ist moralisch und das soll ich gut heißen. Und einen solchen Gott soll ich lieben. Und wir merken sehr, sehr schnell und sehr leicht, dass wir mit dieser Anschauung der Geschichte und des Alten Testaments in Teufels Küche geraten. Wir stehen da als Steinewerfer gegen die Willkür eines souveränen Herrschers. Wir opponieren, wir streiten für Recht und Wahrheit, bilden uns ein, und das ist genau der Plan des Teufels, in den wir damit geraten. Hatte denn Kant Unrecht mit seinem moralischen Gesetz in uns? Wir lieben doch unser ganz anderes Gottesbild. Der liebende, gütige, alles verzeihende, der sich stets zurückhaltende, unsichtbare Vater, dessen Sohn unsere Schuld am Kreuz gebüßt hat, damit wir in Frieden leben können. So ist doch unser Gottesbild so gerne und so halten wir gerne daran fest. Aber wenn wir als Moralapostel Satans, will ich mal sagen, die Gleichnisse Jesu hören, von wem erzählt er da? Da ist ein Gauner, der einen Acker kauft zu einem miserablen Preis, nur deshalb, weil er dem Eigentümer verschweigt, dass da ein Schatz drin liegt. Das ist also eine echte Gaunerei. Unterschlagung, würden wir sagen. Da ist ein ungerechter Haushalter, der die Leute veranlasst, Urkundenfälschung zu begehen und Meineide zu leisten, und der wird auch noch gelobt, von Jesus gelobt. Da ist ein Weinbauer, der zwar den Mindestlohn bezahlt, aber völlig unmöglich verteilt unter die Leute, die gearbeitet haben. Da ist ein reicher Kornbauer, der sich endlich über eine gute Ernte freut und sich das Leben leicht machen will, und der wird dafür zu Tode gebracht. Und da sind 5 Jungfrauen von 10, die ein wenig zu spät kommen und einfach draußen bleiben müssen. Was ist das alles? Wo ist, und dann ganz zum Schluss noch, dieser Feigenbaum? Ein Feigenbaum, von dem Feigen erwartet werden zu einer Jahreszeit, sagen die Spezialisten, wo er überhaupt gar nicht in der Lage ist, Feigen zu tragen. Wie sollen wir damit zurechtkommen? einem Gott, der so unberechenbar reagiert, der selbst müsste doch selbst Schuld haben an alledem Unrecht, was in der Welt geschieht. Ein solcher Gott. Und ich finde nur eine einzige Antwort zu diesem Thema, das steht bei Paulus im Römerbrief im 9. Kapitel, Vers 19 bis 24a. Sicher werdet ihr mich jetzt fragen, wie kann Gott denn noch von unserer Schuld sprechen? Wer kann denn etwas gegen Gottes Willen unternehmen? Darauf kann ich nur antworten, wer seid ihr denn eigentlich, ihr Menschen, dass ihr meint, Gott zur Rechenschaft ziehen zu können? Glaubt ihr wirklich, dass ein Gefäß aus Ton den Töpfer fragt, warum hast du mich so gemacht? Der Töpfer hat schließlich die Freiheit, aus einem und demselben Klumpen Lehm zwei verschiedene Gefäße zu machen, ein kostbares zum Schmuck und ein gewöhnliches für den Abfall. Genauso wollte Gott an denen, die für das Verderben bestimmt sind, seinen Zorn und seine Macht sichtbar werden lassen. Und obwohl sie ihrem Untergang nicht entgehen konnten, hat er große Geduld mit ihnen gehabt. An den Menschen, die an seiner Herrschaft teilhaben sollen, wollte er dagegen seine Barmherzigkeit beweisen. So möchte er an ihnen in reichem Maße seine Herrlichkeit zeigen. Zu diesen Menschen gehören wir. Das klingt nach Vorherbestimmung, Prädestination, wie Fachleute sagen. Und wir müssen uns fragen, wer und wodurch werden wir überhaupt in die Lage versetzt, das zu glauben, was Paulus hier schreibt, und die Souveränität Gottes anzuerkennen. Es sollen doch alles Hilfen zum Leben sein. Lässt uns Gott hilflos mit allen diesen Zweifeln und Anschauungen? In Johannes 3, im dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums, lesen wir von dem Gespräch Nikodemus mit Jesus. Und da wird ein wenig mehr Klarheit gegeben. Jesus sagt zu ihm: Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von ganz alltäglichen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir glauben, wenn ich euch erkläre, was im Himmel geschieht? Diese himmlische Welt und die Gedanken Gottes sind so fern von uns, dass wir entweder die Souveränität anerkennen oder verwerfen. Aber wir dürfen getrost daran denken, dass alles Verwerfen im Sinne von Moral und Vernunft Satans Gedanken sind. Auch seine Jünger verstanden ihn bis zuletzt nicht. Das dürfen wir uns mal getrost zu Gemüte führen. 3 Jahre waren sie mit ihm unterwegs und hatten so viel von ihm gehört, wie wir nie nachlesen könnten, an persönlichen Eindrücken gewonnen. Und trotzdem haben sie bis zuletzt ihn nicht richtig verstanden. Wir lesen das bei Johannes 16, Vers 25 bis 33. Bisher habe ich alles, was ich euch sagen wollte, anhand von Beispielen erklärt. Aber schon bald wird das nicht mehr nötig sein, denn dann werde ich euch ohne Bilder und Umschreibungen erklären, wer der Vater ist. Von diesem Tag an werdet ihr euch auf mich berufen, wenn ihr zu ihm betet. Und dann muss ich den Vater nicht mehr bitten, eure Gebete zu hören, denn der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich vom Vater gekommen bin. Ja, ich war beim Vater und bin in die Welt gekommen und jetzt verlasse ich sie wieder, um zum Vater zurückzukehren. Seine Jünger erwiderten: Jetzt redest du klar und deutlich zu uns, ohne Gleichnisse und Bilder. Wir haben nun erkannt, dass du alles weißt, noch ehe wir dich fragen. Darum glauben wir dir, dass du von Gott gekommen bist. Glaubt ihr wirklich? Fragte Jesus. Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen, ja, sie ist schon da, in der man euch auseinandertreibt, ihr werdet euch in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Aber auch dann werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Dies aber habe ich zu euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Auch die Jünger waren einfach zu befangen in ihrem Denken. Und erst als der Heilige Geist kam, konnten sie sich umdrehen in ihrem Denken und konnten neu beginnen. Das ist die Wiedergeburt, von der Jesus sprach, als er mit Nikodemus redete. Ohne diese Wiedergeburt aus Wasser und Geist wird es nie gelingen, Jesus so zu verstehen, wie er es meint. Und diesen Heiligen Geist bekommt eben der, das ist verheißen von Jesus, der sich bekehrt zu ihm, umkehrt zu ihm, sich an ihn wendet, umwendet zu ihm, ihn als den Herrn bekennt vor den Menschen und sich auf seinen Namen taufen lässt. Erst dann werden wir einen anderen Namen bekommen. Erst dann werden wir Christ sein und ihm gehören. Den Geist der Wahrheit, sagt Johannes 14, Vers 17, den Geist der Wahrheit kann die Welt nicht aufnehmen, sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Das klingt sehr mystisch. Aber ich glaube, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Wenn wir nicht an einen Menschen glauben, kann er uns erzählen, was er will. Wir halten das für alles Mögliche, aber nicht für wahr. Es ist nötig, dass wir einen besonderen Kontakt zu diesem Menschen gewinnen, um überhaupt ihn für wahr zu halten und das anzunehmen, was er als solches erklärt. Und deshalb können wir einer Offenbarung, die von Gott kommt, auch nicht ohne weiteres verstehen. Wir müssen das Vertrauen zu Gott haben, zu dem, der die Offenbarung vergibt. Wir können uns vorstellen, selbst wenn Gott heute zu mir reden würde, jetzt in diesem Augenblick, und ich würde gar nicht an seine Existenz glauben, könnte ich ihn hören? Ich glaube nicht. Ich brauche ein verändertes Herz, sagt Jesus. Und dieses lässt sich nicht selbst tun. Der Heilige Geist, den Jesus geschickt hat, ist notwendig darum, dass ich mich verändern kann und meine Denkgewohnheiten ändere. Und noch eins, nicht zu vergessen. Die Gleichnisse Jesu haben meist nur eine zentrale Aussage. Es lohnt sich, zunächst diese zu finden, aber wir sollen auch erkennen, dass ein liebendes, reines Herz erfordert und Glauben an ihn, um überhaupt durchzudringen. Wir müssen uns vertrauensvoll an die Wahrhaftigkeit Gottes, des Gottes Sohnes, an den Heiligen Geist erinnern und an die Wiedergeburt aus Wasser und Geist glauben. Solange ich mich für gesund halte, schlucke ich keine Medizin und darum sind die Kranken und Armen und Leidenden von Jesus selig gepriesen. Erst muss ich arm werden, um reich werden zu können durch ihn. Und für Steinewerfer hat er auch ein besonderes Wort. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer sich dazu rechnet, mag es tun. Ich kann es nicht. Amen.